Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht prophetisch, damit dem Sachen, die einem erst unangenehm vorkommen. Also soll jedenfalls nicht unangenehm sein. Also ich meine, ihr seht es ja schon hinter mir, der Gottesdienst oder die Predigt halt handelt von dem Thema gut leiden. Und das heißt, es geht also nicht nur um schöne Themen, sondern es geht auch um Leiden. Und hoffe mal, dass es trotzdem was Positives ist, denn Leiden gehört ja nun mal auch mit zum Leben und deswegen muss man sich ja auch darüber unterhalten. Predigttext ist im 1. Petrus 2 und sind die Verse 18 bis 24. Ihr Sklaven und Sklavinnen, ordnet euch euren Herren und Herrinnen unter und erweist ihnen den schuldigen Respekt. Nicht nur den guten und freundlichen, sondern auch den launischen. Es ist eine Gnade Gottes, wenn jemand ohne Schuld nur deshalb Kränkungen erfährt und leiden muss, weil er im Gewissen an Gott gebunden ist. Habt ihr etwa Grund, euch zu rühmen, wenn ihr ein Unrecht begangen habt und dafür geschlagen werdet? Aber wenn ihr das Rechte getan habt und dafür leiden musst, das ist eine Gnade von Gott. Und eben dazu hat er euch berufen. Ihr wisst doch, Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Ihr wisst, er hat kein Unrecht getan. Nie ist ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen. Wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern überließ es Gott, ihm zu seinem Recht zu verhelfen. Unsere Sünden hat er an das Kreuz hinaufgetragen und mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Das war 1. Petrus 1, 18 bis 24 nach der Übersetzung Gute Nachricht. Eigentlich geht es mir nur um die Verse in der Mitte, da so ungefähr die ab 18 bis 21. Deswegen werfe ich euch die jetzt da nochmal hinten dran. Und ich wollte euch da bloß nochmal ein bisschen Zusammenhang geben. Deswegen habe ich vorher angefangen, da mit den Sklaven und Sklavinnen. Und nachher wollte ich Petrus nicht in seinem langen Gedankengang unterbrechen, zumal das eigentlich alles fast nur ein einziger Satz war. Und ich dachte mir, es ist ja ganz schön unhöflich, so einen alten Apostel dann irgendwie so mitten im Satz abzuwürgen. Und deswegen bin ich dann so bis zu dieser berühmten Stelle gegangen, 1. Petrus 2, 24, ist ja echt legendär. In seinen Wunden seid ihr geheilt und habe das auch noch mit reingenommen. Ja, jetzt sagt ihr vielleicht, wo ihr den Zusammenhang gehört habt, puh, Glück gehabt, das geht mich ja gar nichts an. Petrus schreibt hier an Sklaven und Sklavinnen und so wie ich euch hier alle kenne, würde ich mal sagen, es ist keiner, der hier Sklave ist oder Sklavin. Falls doch, sag nachher Bescheid, dann gehe ich mit dir zur Polizei und helfe dir aus dieser Situation wieder rauszukommen. Aber wahrscheinlich ist ja irgendwie keiner von euch in dieser misslichen Situation drin. Und so kannst du dann vielleicht sagen, ja, deswegen geht mich das ja gar nichts an, denn er richtet sich ja jetzt ganz deutlich an solche Leute und da kann ich mir noch gerade vorstellen, dass die vielleicht schlechte Herren oder Herrinnen haben und puh, Glück gehabt, ich muss nicht leiden, diese ganzen Sachen, über die Petrus hier spricht, die sind für mich nicht so aktuell. Aber das wäre natürlich ein bisschen einfach, wenn man das so sehen würde. Denn Paulus hat zum Beispiel seinen Römerbrief an die Römer geschrieben und obwohl keiner hier aus der italienischen Hauptstadt kommt, wird wahrscheinlich trotzdem jeder sagen, ja, der Römerbrief, der gilt auch für mich. Und wenn Johannes in seinem dritten Brief an seinen geliebten Gaius schreibt, dann ist auf einmal irgendwie jeder von uns auch der geliebte Gaius oder irgendwie kann sich mit dem identifizieren, was Johannes schreibt. Oder wenn Paulus irgendwie Archippus grüßen lässt, irgendwie dann haben wir auch alle das Gefühl, dass wir mitgegrüßt sind und dass es auch uns etwas angeht. Und so ist das natürlich auch hier bei dieser 1. Petrus-Stelle. Er schreibt irgendwie an Sklaven eigentlich ursprünglich und dennoch hat es auch etwas mit uns zu tun. Und das Wort Gottes gilt auch irgendwie ganz genau für uns, wie es für sie gegolten hat. Vielleicht hat der eine oder andere von euch mitgelesen und euch ist in eurer Übersetzung aufgefallen, dass da nur Sklaven steht und nicht Sklavinnen. Das liegt daran, dass die Gute Nachricht hier so ein bisschen Geschlechter inklusiv übersetzen wollte und deswegen auch noch die weiblichen Formen da reingenommen hat. Aber so eigentlich vom normalen Griechischen her ist das da nicht drin. Das ist einfach nur irgendwie, damit es heute ein bisschen netter klingt. So in Zeiten, wo man sich die Salzstreuerin geben lässt beim Frühstück, da muss man auch von Sklavinnen und Herrinnen sprechen. Schade, das war so ein guter Witz, aber ist irgendwie gefloppt. Naja. Ja, ne, ich fand. Also als ich den zum ersten Mal gehört habe, ne, was sagt irgendwie eine Feministin zur andere beim Frühstück, nämlich gib mir mal die Salzstreuerin, habe ich mich irgendwie total weggeschrien und ich dachte mir, das würde euch auch allen so gehen. Aber das liegt wahrscheinlich einfach irgendwie daran, dass ich in Humordingen etwas unbedarfter bin als ihr. Jedenfalls der engere Sinn, über den Petrus hier redet, ist Leiden. Und was er sagt ist, eigentlich jeder Mensch muss leiden. Tut mir leid, das ist eine schlechte Botschaft, aber hundertprozentig so, wie jeder Mensch muss leiden und das soll nicht sein, dass ich jetzt hier Unglauben irgendwie rüberbringen will. Ich weiß, Gott will unser Bestes, ich weiß, Gott will irgendwie was Gutes für uns und trotzdem ist es einfach nur simple Lebenserfahrung. Ich schätze, jeder von euch hat schon mal gelitten und ich garantiere euch, jeder von euch wird auch noch leiden. Irgendwann in deinem Leben wird es auch dich erwischen. Und es ist sicherlich nicht bei allen Menschen gleich. Manche Menschen haben echt extrem viel zu leiden. Manche kommen irgendwie relativ unbeschadet durchs Leben und müssen viel weniger durchmachen als andere. Aber ich bin ganz sicher, irgendwie jeder Mensch trägt so sein Packen an Leid mit sich rum und geht auch einer Zukunft entgegen, wo es einiges an Leid geben wird. Und es ist besser, sich damit auseinanderzusetzen und sich schon mal darauf einzustellen und nicht irgendwie zu denken, das passiert mir nicht, sondern lieber vorbereitet zu sein, wenn es irgendwann mal kommt und wenn schwierige Situationen im Leben einfach mal am Start sind. Und manchmal ist es so, dass wir als Christen komischerweise schlechter leiden als die Leute, die nicht mit Gott leben. Und ich vermute mal, dass es einfach daran liegt, dass wir irgendwo das Gefühl haben, dass es Gottes Job wäre, alle Steine aus unserem Leben zu entfernen und wir dafür zu sorgen, dass unser Leben einfach immer nur glatt läuft und angenehm ist und toll ist. Traurig daran ist, dass Gott das nicht so sieht und dass er keinen Vertrag mit uns geschlossen hat und nicht gesagt hat, ich werde dein Leben leidensfrei halten, sondern dass eigentlich eher so das Gegenteil der Fall ist und die ganze Bibel, Altes und Neues Testament, irgendwie voll ist davon, dass Leid auch gläubige Leute trifft und dass es nicht bloß irgendwie die bösen Ungläubigen sind, die Schwierigkeiten durchmachen, sondern dass es bei uns ganz genau das Gleiche ist und auch wir damit rechnen müssen, dass schwierige Zeiten kommen. Gerade Petrus spricht sehr viel davon. In beiden Petrusbriefen geht es eigentlich fast nur um Leiden. Deswegen würde ich euch empfehlen, die Dinger nicht zu lesen, wenn ihr sowas nicht mögt. Aber wahrscheinlich wäre es doch besser, sich mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Und so sagt Petrus zum Beispiel an einer Stelle, Freunde, lasst euch nicht aus dem Gleichgewicht bringen, wenn Verfolgung kommt. Und denkt nicht, dass es ein fremdes Feuer ist, sondern es ist einfach etwas, was zu eurem Leben gehört. Wenn man als Christ lebt, wird man Schwierigkeiten haben. Es wird Menschen geben, die uns missverstehen. Es wird Leute geben, die uns total doof finden, die uns den Rücken kehren. Und es wird viele verschiedene Formen von Leid geben, die ganz einfach zu unserem Leben dazugehören und die normal sind und die sich nicht einfach wegbeten lassen, sondern mit denen man einfach leben muss. Das ist das Erste, was ich euch zur Ermutigung mitgeben möchte. Heißt also, wenn es schwierig wird, denkt nicht irgendwie, dass mit eurem Leben was nicht stimmt. Denkt nicht, dass mit Gott irgendwas nicht stimmt und er die Seiten gewechselt hätte, sondern es ist einfach irgendwie ein ganz normales Phänomen. Jeder Mensch wird etwas zu leiden haben. Und die Frage, die Petrus hier aufwirft, ist nicht die Frage, ob wir leiden werden, sondern es ist die Frage, wie wir leiden werden. Nämlich, ob wir leiden werden als Leute, die ein schlechtes Leben führen und es damit vielleicht sogar ein bisschen verdient haben, wenn es ihnen nicht gut geht. Oder ob wir als aufrechte Leute leiden, die zu Christus stehen und zu den Werten des Reiches Gottes stehen und die als Leute leiden, die eigentlich unschuldig sind an ihrem Leiden. Und die Antwort, die Petrus gibt, ist natürlich vorhersehbar und er sagt, Freunde, lasst uns doch als Menschen leiden, die es nicht verdient haben. Lasst uns auch lieber irgendwie als Leute leiden, die in der Wahrheit unterwegs sind, die stark im Herrn sind, als irgendwie als Leute zu leiden, die sich selber irgendwie zugezogen haben, wo andere sagen würden, ja, das kommt davon. Also lasst uns doch lieber irgendwie als Leute leiden, die straight mit dem Herrn unterwegs sind. Und daraus kommt sein nächster Gedanke und er sagt, deswegen guck doch mal auf Jesus. Wie ist denn bei ihm gewesen? Und ihr wisst doch irgendwie, er hat einiges durchzumachen gehabt. Und ich vermute mal, wenn man in Deutschland Umfrage machen würde, die eine Sache, die jeder über Jesus weiß, ist, wie er gestorben ist. Vielleicht weiß nicht jeder, dass er von einer Jungfrau geboren worden ist. Vielleicht weiß auch nicht jeder, was Weihnachten und Ostern passiert ist. Aber ich glaube, so das, was man irgendwie weiß, was man irgendwo aus der Kultur noch mitbekommen hat, ist, dieser Jesus hat ein ganz dreckiges Ende gehabt. Der ist gekreuzigt worden, vorher noch ausgepeitscht worden, irgendwie ist durch jede Menge Schmerzen und Schwierigkeiten durchgegangen, ist nachher zum Glück auch auferstanden, also es war nicht wie das Letzte, was ihm passiert ist, aber sein Leben war auf jeden Fall ein hartes Leben und es war irgendwie ein Leben, das Leid kannte und am Ende ist es menschlich betrachtet nicht gut mit ihm ausgegangen, sondern er hat einen wirklich widerlichen Tod leiden müssen. Und dann sagt Petrus, und das war, obwohl ihr ja wisst, dass dieser Jesus nicht gelogen hat, dass er nichts Falsches gemacht hat, dass er nichts Schlechtes gemacht hat, dass er ein Leben geführt hat, das durch und durch Gott wohlgefällig war, dass er gut gelebt hat, dass er ein aufrechter, ehrlicher Mensch war und dennoch hat er auf diese Weise gelitten. Und damit wird er uns ein Vorbild. Und wenn wir sagen, dass Jesus unser Vorbild ist und dass wir seine Jünger sind und hinter ihm her sind und wir uns an ihm orientieren wollen, dann heißt es mir, dass wir ihm auch in diesem Vorbildspunkt nacheifern sollten und dass wir damit rechnen sollten, dass es passieren kann, dass man das Gute tut und doch etwas Schlechtes für einen persönlich dabei rauskommt. Und dann können wir immer an Jesus denken und sagen, bei ihm ist es genau das Gleiche gewesen. Er hat das Beste getan, wie was man überhaupt nur machen kann. Er war hundertprozentig in Gottes Willen und trotzdem hat er jede Menge Stress in seinem Leben gehabt und am Ende irgendwie stand so ein dreckiger Tod. Und was ich eigentlich möchte mit dieser Predigt, und ich hoffe mal, dass das so durch die Kraft des Heiligen Geistes funktioniert, ist ein Gedankenzerbrechen, den wir normalerweise mit uns rumschleppen. Nämlich es ist der Gedanke, dass wenn wir etwas Gutes gemacht haben, muss es sich nachher gut anfühlen und muss für uns gute Ergebnisse haben. Und oftmals entscheiden wir so unsere Ethik, unsere Moral auch irgendwie genau mit diesem Kriterium und denken uns, wenn ich das mache und es mir nachher schlecht geht, dann war es wohl die falsche Entscheidung, die ich getroffen habe. Und das ist ein total falscher Gedanke. Wir können unsere Handlungen nicht davon abhängig machen, wie es uns nachher geht und was Menschen wieder zu sagen, sondern wir müssen dahin kommen, dass wir unsere Handlungen von dem abhängig machen, was wir an Erkenntnis haben und dass wir uns so verhalten, dass wir dazu stehen können und dass wir sagen können, ja, das ist die beste Entscheidung, die ich fällen konnte. Ich bin 100% davon überzeugt, dass es richtig war. Und dann ganz unabhängig davon, ob irgendjemand das gut findet und ob es ein gutes Feedback für uns gibt und wir uns nachher wohlfühlen oder nicht. Aber wir sollten es echt lernen, uns so zu verhalten, dass wir immer sagen können, es ist richtig, egal wie das Ergebnis ist. Und ich möchte euch mal ein kleines praktisches Beispiel dazu geben. Und das kommt aus der schönen, bunten Welt des Fußballs. Ihr wisst ja, dass ich hingebungsvoll, leidenschaftlich mich mit Sport auseinandersetze. Schon seit meinem frühesten Kindheit habe ich fast jedes Fußballspiel gesehen, das es im Fernsehen zu sehen gab. Dann nachher noch auf Video die ganzen anderen Spiele gesehen, da irgendwie, wo früher schon Leute mit Fußbällen gespielt haben. Und weiß deswegen nahezu alles über Fußball. Und das haben vielleicht jetzt nicht alle verstanden, also das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball, habe also bei der letzten Fußball-WM das erste Mal ein ganzes Fußballspiel gesehen. Aber ich habe einen Freund, der sich sehr mit Fußball auskennt. Das ist der Wolfgang, der sitzt da drüben und den habe ich heute angerufen, weil ich mich daran erinnert habe, dass er mir meine Geschichte erzählt hat und ich dachte, wow, die passt total gut in mein Konzept heute. Und zwar möchte ich euch mit zurücknehmen in das Jahr 2000. Es ist 11 Jahre her und damals stand im deutschen Fußball eine große Entscheidung an. Ein junger Mann namens Christoph Daum war damals Trainer in Leverkusen, das ist hier um die Ecke, und er war ein ziemlich guter Trainer. Er hat ganz ungewöhnliche Sachen gemacht, ist über Glasscherben gelaufen mit seinem Team, hat einmal irgendwie eine Prämie von, ich glaube, 40.000 D-Mark irgendwie an eine Tür geklebt, um seinem Team zu zeigen, wie hoch die Prämie ist und wie das aussieht und hat also irgendwie seine Sache eigentlich ziemlich gut gemacht. Und so kam dann 2000 der Gedanke, dieser Mann soll die Fußballnationalmannschaft trainieren. Und gleichzeitig gab es dann ein Gespräch, vielmehr ein Interview, als jetzt das irgendwie bekannt wurde, nämlich mit einem Mann namens Uli Hoeneß, der bei Bayern arbeitet. Ich weiß gar nicht genau, was der da gemacht hat. Ich glaube, er war auch Trainer oder irgendwas in der Art. Manager war er? Hat Jürgen recht, war er Manager? Manager. Er war Manager. Okay, ich dachte, er wäre Sportler gewesen, aber das war vielleicht falsch. Und er gab also ein Interview und er sagte der Münchner Abendzeitung einen ganz verhängnisvollen Satz. Nämlich, der DFB, das ist der Deutsche Fußballbund, ich erinnere mich doch dran, das war irgendein Fußballspiel, da habe ich auch einen Ausschnitt von gesehen, da schrien die türkischen Fans die ganze Zeit Türkiye, Türkiye und der Reporter sagte, sie rufen Türkiye, Türkiye, das heißt Türkei, Türkei. Und ich dachte so, wow, das hätte ich auch sagen können. Also Uli Hoeneß, zurück zu ihm. Der DFB kann doch keine Aktion, keine Macht den Drogen starten und Herr Daum hat vielleicht etwas damit zu tun. Und sprach in dem Zusammenhang dann auch vom verschnupften Daum. Ja, das wurde ein bisschen aufgebauscht natürlich und dann stand nachher irgendwie in einigen Zeitungen, Hoeneß sagt, Daum kokst. Und Daum war total sauer darüber, hat irgendwie gleich eine Klage angestrengt, irgendwie wegen Verleumdung und hat überall gesagt, das stimmt überhaupt nicht, was der Hoeneß sagt, das ist totaler Quatsch. Irgendwie, ich habe noch nie was irgendwie mit Drogen am Hut gehabt und Kokain irgendwie schon gar nicht. Und es ist eine totale Unverschämtheit, was der Typ da sagt und das ist Rufmord und eine ganz böse Schmutzkampagne. Der will einfach nur nicht, irgendwie, dass ich hier der Fußballnationaltrainer werde, weil der mich noch nie leiden konnte. Und es ist einfach total gemein und ein abgekartetes Spiel, was da passiert. Und die meisten Leute haben ihm Recht gegeben. Und ich habe heute bei YouTube ein Video gesehen, irgendwie wo Uli Hoeneß über diese ganze Sache redet. Und er sagt irgendwie, es ist die schlimmste Zeit seines Lebens, ist danach losgebrochen. Und in Stadien ist er ausgebuht worden. Irgendjemand hat 10.000 Mark oder Euro, ich weiß nicht, welche Währung wir damals hatten, ausgesetzt, irgendwie für den, der ihn bei Schalke von der Tribüne schießt. Ich hoffe mit dem Fußball und nicht irgendwie mit dem Gewehr. Und hat Morddrohungen gekriegt und Stress ohne Ende gehabt, irgendwie wegen dieses einen Interviews. Und ich schätze irgendwie, dass er sich manchmal irgendwie in dieser Zeit gedacht hat, hätte ich doch bloß die Klappe gehalten. Echt, hätte ich doch mal bloß nichts gesagt irgendwie. Hätte ich doch mal irgendwie nur damals irgendwie bei der Abendzeitung gesagt, ja, finde ich total super die Entscheidung. Und dann wäre alles irgendwie nicht passiert. Und dann kam irgendwann der dicke Hammer. Und das müsst ihr echt mal bei YouTube nachgucken, wenn ihr es nicht mitgekriegt habt. Irgendwie ist es total geil. Also seitdem ist Fußball, glaube ich, mein Lieblingssport. Zumindest sowas, was außenrum passiert. Irgendwann kommt dann also der berühmte Herr Christoph Daum. Und sagt, ich habe ein so reines Gewissen, dass ich freiwillig eine Haarprobe abgebe, um zu beweisen, dass ich kein Kokain genommen habe. Und dann kommt er also irgendwie zu seiner Haarprobe, irgendwie nach Köln, irgendwie da war ja Staatsanwaltschaft und hatte, glaube ich, ungefähr so lange Haare wie Andreas da zu dem Zeitpunkt. Und sie haben diese Haarprobe genommen und untersucht und nachher hieß es, das war ungefähr der höchste Wert irgendwie an Kokain, den wir jemals gesehen haben in einer Haarprobe. Danach auch noch ein Interview heute da mit ihm gehört, ist dann erstmal 2,5 Monate in die USA gegangen irgendwie, als er das dann nicht mehr leugnen konnte. Und nachher gab er ein Interview, wo schallendes Gelächter irgendwie nachher war. Da hat er nämlich gesagt, ja, es war echt ein großer Fehler, dass ich diese Haarprobe abgegeben habe. Und dann hatte die Sache also zum Glück immer noch ein Happy End. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist irgendwie, dass dieser Uli Hoeneß gelitten hat, weil er etwas Gutes gemacht hat. Und mir kann eigentlich auch keiner erzählen, irgendwie, dass kein anderer außer ihm das gewusst hat. Also ich meine, wenigstens die Familie von Daum wird es gewusst haben, sein Dealer wird das nicht entgangen sein, wem er den Stoff verkauft hat. Der ein oder andere Journalist wird es mitbekommen haben, vielleicht jemand in der Mannschaft, Kollegen, keine Ahnung. Es wird sau viele Leute gegeben haben, die das in irgendeiner Weise mitbekommen haben oder sich vielleicht gewundert haben, dass der Typ immer 48 Stunden durchhält und dabei irgendwie stecknadelgroße große Pupillen hat. Also das kann man ja nicht geheim halten, das ist eigentlich irgendwie total unmöglich. Aber die allermeisten Leute haben einfach die Schnauze gehalten und haben nichts gesagt. Und ich glaube, sie haben das aus Angst gemacht. Als sie dann einmal mitgekriegt haben, was irgendwie beim Herrn Hoeneß los war und wie viel Stress er irgendwie da durchgekriegt hat, werden wahrscheinlich viele Leute gesagt haben, das passiert mir nicht und lieber sage ich nichts, als dass mir das passiert. Und in so einer Situation greift Petrus. Und wir können sehen, dass es besser ist, das Richtige zu machen, das, von dem man überzeugt ist, wo man weiß, dass man sich nachher nicht dafür schämen muss, sondern dass es gut ist, das zu machen, auch wenn das Resultat für einen selber erstmal irgendwie total schlecht aussieht. Und ich glaube, dass jeder von uns schon in solchen Situationen gewesen ist, wo es leichter war, wegzugucken und einfach alles irgendwie weiterlaufen zu lassen und seine Überzeugungen so ein bisschen hinten anzustellen, als es gewesen wäre, zu seinen Überzeugungen zu stehen und zu sagen, das und das ist aber richtig und dazu stehe ich, ganz egal wie unpopulär das ist, aber ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass es richtig ist und deswegen sage ich das jetzt. Und ich selber möchte echt mir total gerne irgendwie in solchen Situationen immer irgendwie Petrus dann auf die Nase binden oder irgendwie aufs Herz schreiben und mir sagen, es ist egal irgendwie, ob ich nachher leiden werde. Es ist mir egal irgendwie, ob ein schlechtes Feedback da rauskommt, aber ich will das machen, was richtig ist. Und mein Ziel heute ist euch, irgendwie so ein bisschen stark zu reden an dem Punkt. Weil ich weiß irgendwie, dass jeder von uns in solche Situationen noch kommen wird. Ich weiß, dass wir letzten Endes Meinungen vertreten, die immer unpopulärer werden in unserer Welt und dass es immer schwieriger sein wird, zu dem zu stehen, was wir eigentlich glauben, von dem wir überzeugt sind und dass es immer viel, viel leichter ist, wegzuschauen, als hinzuschauen. Es ist immer leichter, sich zurückzuziehen, als sich einzumischen. Aber was eigentlich mir so die Botschaft ist von Petrus und vielen anderen auch, ist, dass wir es nicht machen können. Wir können nicht unsere Moral davon abhängig machen, wie andere Leute das finden und wie das Feedback aussehen wird, sondern wir müssen unsere Moral davon abhängig machen, was wir als richtig erkannt haben und müssen das durchziehen. Und ich weiß auch irgendwie, dass das schwer ist und dass unsere Gesellschaft, der Zeitgeist, was weiß ich was, alles irgendwie dagegen spricht irgendwie und dass wir alle so eine gewisse Wohlfühlmentalität haben und keiner gerne für den Preis dafür bezahlt, eine Meinung zu haben, die vielleicht unpopulär ist. Ich schätze, das ist ein Problem in der ganzen westlichen Welt, wo man es sich leisten kann, von Dingen irgendwie zurückzustehen, für die man eigentlich steht und wo man eigentlich von überzeugt ist. Und wir müssen das echt irgendwie in den Griff kriegen. Also wir müssen eigentlich wirklich an den Punkt kommen, dass wir sagen, es wird nicht irgendwie das Ergebnis meine Entscheidung beeinflussen, sondern meine Entscheidung beeinflusst das, was Gott mir sagt und was ich an Überzeugung habe. Und ich habe selber in den letzten Jahren, bin jetzt 18 Jahre Christ irgendwie und ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren in verschiedenen Formen von Leitung, irgendwie allein jetzt schon 12, 13 Jahre hier in Remscheid, habe lange irgendwie bei Jesus Freaks International mitgeleitet und es sind viele unpopuläre Entscheidungen gefallen in der Zeit. Und es ist tatsächlich so irgendwie, dass ich mir keine der Entscheidungen vorwerfen muss, irgendwie, die mir andere Leute vorgeworfen haben. Aber ich weiß, dass es zwei Situationen gab, wo ich mich hätte anders positionieren müssen, wo ich irgendwie viel deutlicher hätte sein müssen und wo ich es aus welchen Gründen auch immer nicht gemacht habe. Und komischerweise, gerade das waren so die Situationen und Entscheidungen, die mir keiner vorgeworfen hat, irgendwie, wo es überhaupt keinen Ärger für gegeben hat. Aber es sind die einzigen, die ich mir selber vorwerfe. Die einzigen beiden Punkte, wo ich echt sage, da habe ich gegen meine Überzeugung gehandelt, das war nicht gut, das zu machen. Und wenn ich es heute nochmal die Gelegenheit hätte, würde ich das anders machen. Und echt komisch, mit den ganzen Situationen, wo es viele Hauer gegeben hat irgendwie und schwierige Zeiten und schlaflose Nächte gegeben hat, kann ich eigentlich immer noch sagen, dass es echt vor Gott gefällt und es waren gute Entscheidungen und ich würde immer noch mit dazu stehen. Und so will ich echt selber mehr irgendwie in diesem Spirit leben, einfach mir das Richtige zu machen, weil es das Richtige ist und nicht mir das Richtige zu machen, weil ich erwarte, mir dafür belohnt zu werden. Und ich hoffe irgendwie, dass es euch ähnlich geht, irgendwie, dass ihr auch Menschen seid, irgendwie, die sagen, ich möchte lieber irgendwie auf der Höhnes-Seite dann in die Geschichte eingehen, irgendwie als der Einzige, der das Maul aufgemacht hat und der Einzige, der ehrlich gewesen ist, als irgendwie auf der anderen Seite in die Geschichte eingehen, irgendwie als einer von den vielen Leuten, die im Schwanz eingezogen haben, die sich nicht getraut haben, die sich nicht gerade gemacht haben und letzten Endes irgendwie deswegen das Falsche gemacht haben oder das Falsche mit unterstützt haben. Und eigentlich bei uns als Christen ist es klar, wir stehen schon wie auf der Seite der Guten, aber wir können uns mit dem, was wir sagen, manchmal wie dennoch von der Seite der Guten distanzieren. Und das wäre total doof, das wäre wirklich fatal und wir sollten das nicht machen. Und so hoffe ich und würde gerne auch noch dafür beten, dass wir eine Kultur kriegen oder schaffen, in der wir uns positiv einmischen. In der wir zu Werten stehen, zu denen vielleicht kaum ein anderer steht in unserer Gesellschaft, aber dass wir alle ein Leben führen, wo wir es uns nachher nicht vorzuwerfen haben, was wir gemacht haben, sondern wo wir sagen können, das war aus guter Überzeugung und richtig gehandelt. Und ich habe darüber nachgedacht, ich mache es trotzdem. Ich würde euch gerne zum Ende noch ein sehr krasses Beispiel erzählen, irgendwie, das mich seit einigen Jahren begleitet. Und was sicherlich irgendwie einiges härter ist, irgendwie als jeder von uns das jemals erleben wird. Und deswegen ist es vielleicht auch irgendwie ganz gut, das als Kontrast nochmal ans Ende zu setzen. Und so habe ich vor ein paar Jahren ein Buch gelesen, das mich sehr beschäftigt hat. Das war von Albert Speer und heißt Erinnerungen. Albert Speer war eine sehr große Person im Dritten Reich, war eine ganze Weile so die Nummer zwei hinter Adolf Hitler. Der Mann, der alles irgendwie organisiert hat, irgendwie an Rüstung und Arbeit, was es überhaupt irgendwie gegeben hat im Dritten Reich und der so eine unglaublich mächtige Position inne hatte. Und Speer hat irgendwie als junger Mann irgendwie zum ersten Mal irgendwie Hitler irgendwo reden hören und hat gesagt, boah, das ist der Hammer, das ist die Zukunft Deutschlands und ich will alles irgendwie tun, damit dieser Mann groß wird. Und er hat ihn kennengelernt, hat oft mit ihm Mittag gegessen und war also ganz nah irgendwie an ihm dran und schreibt das auch in seinem Buch, wie es einer der ersten Sätze ist, wenn Adolf Hitler Freunde gehabt hätte, wäre ich einer von ihnen gewesen. Und er hat sich also entwickelt und war irgendwann die Nummer zwei irgendwie und hat irgendwie unheimlich viel irgendwie da reingebuttert in das Dritte Reich und hat irgendwann so kurz vor Kriegsende gemerkt, dass er total auf dem falschen Dampfer ist. Und hat sich davon distanziert und hat dann 45 noch einiges irgendwie an Befehlen von Hitler rückgängig gemacht, irgendwie teilweise hinter seinem Rücken, und hat also viel Zerstörung dann irgendwie noch aufhalten können, indem er so sein ganzes Gewicht in die Waagschale geworfen hat. War dann natürlich bei Nürnberger Prozessen dabei als einer der Hauptkriegsverbrecher und war der Einzige da, der sich schuldig bekannt hat im Sinne der Anklage. Und dann 20 Jahre irgendwie in Spandau halt verbüßt hat, irgendwie mit den ganzen anderen Nazi-Größen zusammen. 20 Jahre, in denen keiner von den anderen mit ihm geredet hat, irgendwie weil er einfach wieder Verräter für alle anderen war. Also sicherlich irgendwie 20 extrem harte Jahre. Und er hat irgendwann ein Gespräch gehabt mit dem Gefängnispfarrer. Er war der Einzige, der die Gottesdienste besucht hat und kam irgendwann ins Gespräch dann mit diesem Pfarrer Casalis. Und er sagte ihm, Herr Speer, ich bin davon überzeugt, dass Sie allein dafür verantwortlich sind, dass dieser schreckliche Krieg 1,5 Jahre länger gedauert hat, als er hätte müssen. Denn wenn Sie das nicht organisiert hätten, wenn Sie nicht irgendwie die Rüstung aufgebaut hätten, wäre das Deutsche Reich mindestens 1,5 Jahre früher am Boden gewesen. Und deswegen sind Sie allein dafür verantwortlich, dass es Millionen weitere Tote gegeben hat. Und das hat ihn umgehauen, ist klar, ne? Also ich meine, da muss man irgendwie auch erstmal irgendwie mit leben können. Das hat ihn echt total fertig gemacht und hat viel darüber geschrieben und nachgedacht und schreibt dann irgendwann in seinem Buch so diesen einen Satz, der sich mir echt total eingebrannt hat. Nämlich er sagt, viel zu spät erkenne ich, dass es nur eine Loyalität gibt, nämlich die gegenüber der Moral. Und ich will nicht Gott durch Moral ersetzen, das sei mir total ferne. Und dennoch irgendwie ist Moral irgendwie eine wichtige Sache im christlichen Bereich. Jesus hat viel darüber gesprochen, wie wir uns verhalten sollen. Die Apostel haben viel darüber gesprochen, wie man sich als Christ verhält. Und es ist kein nebensächliches Thema. Und wenn so ein Typ wie Speer, der sicherlich mehr gesündigt hat und mehr Scheiße gebaut hat, als jeder von uns zusammen das irgendwie machen könnte, wenn der sich irgendwie am Ende seines Lebens fragt, wie konnte ich meine Loyalität an ein so satanisches, böses, menschenzerstörerisches System hängen und zu dem Schluss kommt, irgendwie, dass er einfach seine Loyalität falsch gesetzt hat, dann will ich zuhören. Und ich will nicht selber an dem Punkt irgendwann ankommen, dass ich meine Loyalität daran festmache, dass es mir gut geht. Ich will auch nicht irgendwie meine Loyalität am Applaus festmachen oder irgendwie an dem, wie andere Menschen mich finden. Ich will nicht irgendwann an diesem Punkt ankommen, dass ich merke, ich bin immer den Weg des geringsten Widerstandes gegangen, damit es mir gut geht. Ich will nicht irgendwann an dem Punkt ankommen, dass ich sage, ich hätte hier und hier und hier und hier, hätte ich was sagen müssen, hätte ich mich gerade machen müssen, hätte ich aufstehen müssen, aber ich habe letzten Endes viel zu viel Angst gehabt. Ich möchte lieber irgendwie, dass meine höchste Loyalität irgendwie mehr noch irgendwie als die Liebe zu meinem eigenen Leben und Wohlergehen, dass meine höchste Loyalität Jesus Christus gehört und damit den Werten, die er mir aufgetragen hat. Amen. Könnt schon mal hochkommen. Ich würde gerne noch mal eben beten. Herr Jesus, ich danke dir für das Wort Gottes. Ich danke dir für die Apostel, die du damals mit dir hast rumlaufen lassen, die du instruiert hast, unterwiesen hast. Und ich danke dir für die Sachen, die Petrus aufgeschrieben hat in seinem Brief. Und ich danke dir, dass irgendwie nicht nur harte Worte dabei sind, sondern dass es einfach irgendwo auch etwas damit zu tun hat, wie man gut leben kann, wie man so leben kann, dass man sich auch langfristig noch im Spiegel angucken kann. Und Gott, ich bete mir, dass du uns so Menschen machst, die zu dem stehen, was du ihnen sagst, Herr. Gott, ich bete mir, dass du uns nicht mehr zu Leuten machst, die feige sind. Jesus, ich bete mir, dass du uns hilfst, um wir zu dem zu stehen, was wirklich gut ist. Und Gott, ganz ehrlich, ich möchte nicht mehr auf die Helden der Vergangenheit gucken und sagen, wie Mensch, so Bonhoeffer, der hat so gut gelebt, das war so ein mutiger Typ, wie Martin Luther King, irgendwie hat die Gesellschaft so verändert irgendwie. Und Gott, ich möchte lieber irgendwie auf diese Leute gucken und sagen, waren tolle Vorbilder, aber ich habe dasselbe gemacht. Und Gott, ich bete mir, dass es bei uns mir genau das Gleiche ist. Herr, ich bete mir, dass wir mutige Menschen sind, irgendwie die Zement im Rücken haben an den richtigen Stellen. Und bete einfach, dass du uns frei machst wie von diesen ganzen falschen Gedanken. Und deswegen sage ich jetzt in Jesu Namen, ich breche diese Verbindung zwischen unserem Tun und unserem Wohlergehen. Ich breche das und ich sage, es hat kein Recht mehr irgendwie an dieser Gemeinde, es hat keinen Einfluss bei uns. Echt, wir wollen irgendwie das Gute tun, weil es das Gute ist und nicht, weil wir uns davon Gewinn erhoffen. Und in Jesu Namen, echt, das ist jetzt gebrochen in Gedanken und bete mir, dass wirklich Freiheit davon kommt. Amen.